Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten.
So hat der Radiomoderator Klaus-Jürgen Haller in den 80er Jahren mal seine Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt. Mittags um 12. Hat damals für ziemlich viel Protest gesorgt. Ich würde mich das nicht trauen, außer heute vielleicht. Ich weiß nämlich, dass gestern die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten war. Und wer bis in die Nacht arbeitet, darf morgens auch länger ausschlafen. Was bei den Veranstaltungen los war und wie fleißig die Studierenden waren, gucken wir uns später an. Außerdem sprechen wir noch über Religionsunterricht in Grundschulen und darüber, dass in den USA gerade vor Gericht geklärt wird, ob Studierenden dort ihre Schulden erlassen werden sollen. Ich bin Sabrina Loy, schön, dass Sie dabei sind. Wer in Deutschland anfängt zu studieren, der muss hier, bis auf die Semesterbeiträge, nichts dafür bezahlen. Beim Lebensunterhalt hilft das BAföG. Das muss man nach dem Studium zwar zurückzahlen, aber maximal 10.010 Euro. In den USA sieht das anders aus.
Campus und Karriere international.
Wer in den USA nach dem Studium ins Berufsleben startet, hat in der Regel Schulden. Im Schnitt rund $37.500. US-Präsident Joe Biden hat im Wahlkampf versprochen, dass er Schluss machen will damit. Als er ins Amt gekommen ist, hat er per Erlass entschieden, dass bestimmte Schulden komplett getilgt werden sollten. Das finden die Republikaner gar nicht gut. Sie sind vor Gericht gezogen. Jetzt muss der oberste Gerichtshof über den Schuldenerlass entscheiden. Und diese Woche waren die Anhörungen begleitet von einigen Protesten.
Hey, hey, ho, ho, student debt has got to go. Hey, hey, ho, ho.
Während die neuen Richter und Richterinnen des obersten Gerichtshofs der USA in Washington D.C. zur Anhörung zusammenkamen, demonstrierten vor dem Gebäude Hunderte für den Erlass von Schulden für Studierende. Sie berichteten von der Last der ausstehenden Forderungen. Zum Beispiel Shedaya Silliman. Sie hat vor 2 Jahren ihr Doktorat in Geschlechterstudien abgeschlossen und eine gut bezahlte Unistelle.
I thought I'd be rich. And yet I am still drowning in debt. $30,000.
Ich dachte, ich würde reich werden. Stattdessen bin ich immer noch von Schulden überwältigt. $30,000. Was, wenn ich krank werde? Wenn ich zwischen Arztrechnungen und Schulden entscheiden muss? Was, wenn meine Miete steigt? Meine Situation ist weder sicher noch stabil.
I have no sense of safety or stability.
That without this critical relief for debtors, we are going to have a wave of default.
Im Gerichtssaal verteidigte unterdessen die Chefjuristin der US-Regierung, Elizabeth Prelogar, die Position des Weißen Hauses. Präsident Joe Biden hatte zunächst ein Moratorium für die Rückzahlung von Studienkrediten verlängert, das sein Vorgänger Donald Trump nach Ausbruch der Pandemie verhängt hatte. Dann legte das US-Bildungsministerium einen weiterführenden Plan vor. Es will Schulden für rund 40 Millionen Studierende erlassen. Bis zu $20.000 pro Person. Die Kosten werden auf 300 bis 430 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Summe sei zu hoch, argumentieren 6 republikanische US-Bundesstaaten in ihrer Klage vor dem obersten Gericht. Die Regierung habe ihre Autorität überschritten. Der Vorsitzende des Gerichts, John Roberts, schien in der Anhörung die Bedenken der Kläger zu teilen.
I think most casual observers would say, if you're going to give up that much amount of money.
Ich denke, dass die meisten Beobachter sagen würden, dass bei einer so hohen Summe und bei einer Entscheidung, die so viele betrifft, der Kongress mitreden sollte. Dass das nicht etwas ist, was die Regierung allein angehen sollte.
Maybe that's not something they should undertake on their own.
Die Biden-Regierung argumentiert dagegen, dass der Kongress ihr bereits das Recht gegeben hat, diese Entscheidung zu fällen. Sie beruft sich auf ein Gesetz, das nach den Angriffen vom 11. September 2001 beschlossen wurde. Danach bekam das US-Bildungsministerium in einem Notfall Entscheidungsgewalt darüber, Studienkredite zu verändern oder zu erlassen. Das Gesetz sei genau für Fälle wie die Pandemie geschaffen, sagte Richterin Elena Kagan.
What Congress said is, what happens when you have an emergency is.
Der Kongress gibt dem Ministerium für Notfälle die Macht, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Selten formuliert der Kongress etwas so klar wie hier. Wir haben es oft mit sehr verwirrenden Formulierungen zu tun. Hier nicht.
This one is not.
Die 3 von Demokraten eingesetzten Richterinnen zeigten große Sympathie für den Biden-Plan. Ihre 6 konservativen Kolleginnen und Kollegen dagegen große Skepsis. Sie schienen auch mit den Nebenklägern zu sympathisieren. Zwei Studierende, die aus unterschiedlichen Gründen nicht für den Erlass qualifiziert wären. John Roberts.
Two kids come out of high school, they can't afford college, one takes a loan.
Nehmen wir mal zwei Kids, die sich College nicht leisten können. Einer nimmt einen staatlichen Kredit auf und studiert. Der andere gründet eine Gärtnerei und leiht dafür Geld bei einer Bank. 4 Jahre später bekommt das College-Kid einen guten Job und die Regierung erlässt ihm die Schulden. Der andere verdient vermutlich weniger, muss aber seinen Kredit abzahlen. Rund 16 Millionen haben schon den Erlass ihrer Studienschulden beantragt. Zu ihnen gehört Cody Hunanian. Der Sohn armenischer Einwanderer hat vor 9 Jahren sein Politikstudium an der University of Southern California in Los Angeles abgeschlossen. Mit über 60.000 Dollar Schulden. Er arbeitet für eine Bürgerrechtsorganisation und hat bisher die Hälfte des Kredits abbezahlt. Ich habe gerade geheiratet. Meine Frau und ich würden gerne ein Haus kaufen, Kinder haben. Auf einmal sind die Sorgen wieder da. Wie kann ich den Rest meiner Schulden abbezahlen, damit wir uns ein Haus für unsere gemeinsame Zukunft leisten können? Mit dem Biden-Plan könnte er 10.000 Dollar erlassen bekommen. Eine große Hilfe. Für mich war ein Kredit die einzige Möglichkeit zu studieren. Ich hatte deshalb viel Stress, aber habe nun auch bessere Möglichkeiten. Meine Vision für die USA ist eine Zukunft, in der meine Kinder sich keine Sorgen um Schulden fürs Studium machen müssen. Der Gerichtshof wird voraussichtlich Ende Juni eine Entscheidung fällen. Bis dahin bleibt das Moratorium für Rückzahlungen bestehen.
In den USA wird darüber verhandelt, ob Studierenden zumindest einen Teil ihrer Schulden erlassen werden sollen. Kerstin Zilm hat für uns berichtet. Den Kirchen laufen die Mitglieder weg und dem Religionsunterricht die Schülerinnen und Schüler. In ganz Deutschland sinkt die Zahl der Mädchen und Jungen, die noch Rallye in der Schule haben. Das gilt gerade auch für die Grundschulen. Die katholischen Bischöfe haben auf diese Entwicklung reagiert. Sie haben vor kurzem ein Papier veröffentlicht, das soll die Richtlinien für den katholischen Religionsunterricht an Grundschulen in Zukunft regeln. Was drinsteht und wie es bei den Lehrkräften ankommt, weiß Elena Hong.
Heute ist unser Thema Jesus und die Kinder. Und dazu schauen wir uns ein Bild an. Schaut einmal bitte zur Tafel.
Ich sehe da ganz viele Kinder.
Die Kinder der Klasse 1c sitzen auf dem Boden im Kreis und beschreiben das Bild. Ein Mann, der Jesus darstellen soll, in der Mitte segnet die Kinder um ihn herum. Geleitet wird der ökumenische Religionsunterricht von Katrin Grafe in Ennepetal südlich des Ruhrgebiets an der Grundschule Wassermaus. Die Kinder bringen weniger Vorwissen mit als früher, stellt die Religionslehrerin fest.
Grundsätzlich sind immer weniger Kinder getauft. Die Bereitschaft, am Religionsunterricht teilzunehmen, nimmt natürlich auch ab. Deshalb ist es gerade schön, im Klassenverbund Religion zu unterrichten. Denn dann sind meistens alle Kinder dabei und wollen auch gerne dabei sein, weil es der Raum ist, wo auch die Kinder mal Persönliches erzählen können, von ihren Gefühlen berichten können, ihre Fragen stellen können.
Dass Austausch und soziales Lernen in der Klasse wichtig sind, wissen auch die katholischen Bischöfe. Vor knapp 3 Wochen haben sie zum ersten Mal eine Erklärung veröffentlicht über den Religionsunterricht in der Grundschule. Ihre Forderungen, dass die Lehrpläne entschlackt werden und der Fokus auf die Grundlagen des christlichen Glaubens gelegt wird, erklärt Dr. Andreas Verhülsdonk vom Religionsreferat der Deutschen Bischofskonferenz.
Im katholischen Religionsunterricht sitzen nicht nur katholische Schülerinnen und Schüler. Wir haben katholische, evangelische Schülerinnen, Konfessionslose, gelegentlich aber auch Schülerinnen und Schüler anderer Religionen. Und hier kann ich nicht mehr auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen, die etwa im Elternhaus oder in der Kirchengemeinde gemacht wurden, sondern ich muss wirklich von den Grundlagen her anfangen.
Welche Themenbereiche dabei konkret wegfallen sollen, das wird auf den 23 Seiten der Broschüre nicht benannt. Fest steht aber, dass der evangelische Religionsunterricht vor ganz ähnlichen Herausforderungen steht. Seit 2018 wurde an einigen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen der konfessionell kooperative Religionsunterricht eingeführt. Evangelische und katholische Religionen werden da zusammen vermittelt. Und das Konzept hat sich bewährt. belegt die Studie von Ulrich Riegel, Professor für Religionspädagogik an der Universität Siegen.
Wer ich bin, fällt mir meistens auf, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Und weniger, wenn ich sozusagen mit Leuten unterwegs bin, die vermeintlich das Gleiche sind wie ich. Also von daher selbst dieses Ziel, dass ich mir über meine eigene Konfession bewusster werde, sind zumindest laut Daten unserer Studie eine Lerngruppe, in der verschiedene religiöse Zugänge zur Welt vertreten sind, nicht abträglich.
Insofern bergen heterogene Gruppen durchaus Chancen. Andreas Verhülsdonk vom Religionsreferat der Deutschen Bischofskonferenz sieht in der Forderung der Bischöfe keinen Widerspruch zum gemeinsamen Unterricht.
Die Konzentration auf das Wesentliche ist etwas, was den konfessionell kooperativ erteilten Religionsunterricht stärkt. Denn das Wesentliche am Christentum ist etwas, was beide Konfessionen gemeinsam haben.
So wie die Kinder der 1C in Ennepetal es bei ihrer Lehrerin Katrin Grafe erleben. Während der Stunde haben sie sich selbst gemalt, ausgeschnitten und rundherum um das Bild an der Tafel geklebt.
Es ist ja einfach eine Geschichte von Jesus, wo es darum geht, den Kindern nahezubringen, dass auch sie dazugehören zu den Kindern, die in der Geschichte angesprochen sind. Ganz egal, ob das evangelischer Religionsunterricht ist oder katholischer Religionsunterricht, das ist für jedes Kind wichtig zu wissen, ich bin willkommen bei Jesus.
Die Grundschullehrerin würde es einerseits begrüßen, wenn sie künftig etwas weniger Stoff pro Schuljahr vermitteln müsste. Andererseits beschränkt sie sich schon jetzt auf die Grundlagen. Zum Beispiel in der aktuellen Unterrichtsreihe mehrere Stunden zu Jesus.
Ich denke, dass es jetzt gar nicht darauf ankommt, ob sie jetzt eine Unterrichtsreihe mehr im Schuljahr haben oder nicht, sondern ich denke, es kommt auf die Art und Weise an, wie man den Kindern Religion, Gott näher bringt. Wenn wir hier sehen, wir haben hier nur noch wenig Zeit bis zu den Sommerferien, Stunden fallen weg, dann würde ich auch da gucken, welches Thema ist jetzt wichtig und vielleicht ein anderes dann schieben.
Ob sich nach dem Papier der Bischöfe an ihrem Schulalltag viel ändert, bleibt also offen.
Weniger Stoff, mehr Grundlagen, das fordern die deutschen Bischöfe für den katholischen Religionsunterricht an den Grundschulen. Sie haben eine Erklärung herausgebracht mit Leitlinien, wie sich das Fach in Zukunft entwickeln soll. Bis Herbst 2024 sollen diese dann in die Lehrpläne einfließen. Elena Hong hatte die Hintergründe dazu. Ich gebe ja zu, manchmal nerven sie ganz schön, die LKW oder Busse. Sie sind laut, meistens stinken sie und wenn sie vor einem fahren, geht's eher langsam voran. Aber sie bringen auch die Kinder zur Schule und das Essen in unsere Supermarktregale. Stellen Sie sich mal vor, das wird nicht passieren. Blöd, oder? Und leider gar nicht so unrealistisch. In Deutschland fehlen schon jetzt tausende Berufskraftfahrer und Fahrerinnen. Mehrere Branchenverbände haben deshalb ein Positionspapier vorgelegt. Drin stehen Vorschläge, wie man dem Problem begegnen könnte. Zum Beispiel mit einer Reform der Berufskraftfahrerausbildung. Daniela Siebert berichtet.
Rund 80.000 Personen fehlen derzeit auf den Fahrersitzen deutscher Busse und Lkw. Und die Lücke wird in den nächsten Jahren noch größer, weil immer mehr Aktive altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden und zu wenig Nachwuchs da ist. Gründe dafür?
Wir haben sehr hohe Anforderungen, wir haben hohe Kosten, wir haben einen hohen Zeitbedarf, was die Erlangung des Berufes angeht, also die Kombination aus Führerschein und Berufskraftfahrerqualifikation.
Sagt Till Dreyer, Pressesprecher des Bundesverbandes Deutscher Busunternehmen BDO. Der BDO und drei weitere wichtige Verbände der Fuhrbranche haben sich daher jetzt zusammengefunden und einen Reformentwurf für die Ausbildung vorgelegt, damit mehr Menschen ihre Zukunft am großen Lenkrad sehen. Ein wichtiger Faktor aus ihrer Sicht, die Ausbildung sei deutlich teurer als in europäischen Nachbarländern.
In Österreich liegen die Kosten für beide Prüfungen zusammen bei knapp 4.000, in Deutschland sind es 10.000 Euro.
Das hänge auch damit zusammen, dass die Berufskraftfahrerausbildung hier komplizierter und aufwendiger organisiert sei als in anderen EU-Ländern. Weil man in Deutschland zwei Ausbildungen und Prüfungen machen muss, für den Führerschein und separat für die Berufsqualifikation. Teilweise geht es dabei sogar um ein und dieselben Inhalte. Über Gelder aus dem Bundesamt für Logistik und Mobilität oder der Bundesagentur für Arbeit ist es möglich, sich diese Ausbildung staatlich finanzieren zu lassen. Gleichwohl möchten die Verbände an dieser Stelle ansetzen, unter dem Stichwort 2-in-1, also beides zusammenfassen.
Die Integration der Berufskraftfahrerqualifikation in die gemeinsame Prüfung mit dem Führerschein wäre eine Ersparnis der Gesamtpflichtstunden und der monetäre Aspekt, nämlich dass wir von 10.000 Euro auf unter 4.000 Euro rutschen.
Bislang müssen Lkw-FahrerInnen mindestens 18 Jahre alt sein, BusfahrerInnen sogar 23, um ohne Einschränkung Fahrzeuge lenken zu dürfen. Beide Vorgaben zum Mindestalter sollten abgesenkt werden, schlagen die Verbände vor. Im Lkw-Bereich auf 17 in Form von begleitetem Fahren und bei Bussen auf 18 oder 21. Auch mehr digitale Lösungen propagiert das Reformpapier, damit die Azubis leichter zu Hause lernen können, berufsbegleitend etwa. Auf jeden Fall würden sie so aber Reisekosten und Zeiten zu den Fahrschulen sparen. Unabhängig von diesen Reformschritten, in der Branche ist man davon überzeugt, dass der Bedarf an FahrerInnen nicht allein mit einheimischen Fachkräften gedeckt werden kann. Daher sieht das Positionspapier auch mehrere Maßnahmen vor, die es AusländerInnen vereinfachen soll, hier ans Steuer zu dürfen. Zum einen sollten ausländische Nachweise leichter und schneller anerkannt werden, etwa wenn sie aus Bosnien-Herzegowina oder Weißrussland stammen. Und die Prüfung zur Berufskraftfahrerqualifikation soll für Nicht-EU-Bürger auch mehrsprachig möglich werden. Ingo Hodea vom DSLV, dem Bundesverband Spedition und Logistik.
Solange wir jetzt diese Berufskraftfahrerqualifizierungsprüfung noch haben, die ist nur in deutscher Sprache möglich in Deutschland. Das eine ist, die in anderen Sprachen anzubieten, ähnlich wie im Führerschein. Und das andere ist, wer sich hier niederlässt, der sollte auch die Möglichkeit haben, wenn er meinetwegen eine Affinität zu einer anderen Sprache in der EU hat, dass er in einem anderen EU-Staat diese Prüfung machen kann.
Das Positionspapier enthält detaillierte Vorschläge, wie einschlägige Gesetze und Verordnungen umformuliert werden sollten. Adressat ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Manches auf dem Wunschzettel der Branche müsste allerdings von der EU neu reguliert werden. Schnelle Abhilfe könnte es aber bei der Pflichtstundenzahl und den zugelassenen Sprachen in der Prüfung geben. Weite Teile der Fuhrbranche behelfen sich zwischenzeitlich aber anders. Etliche FahrerInnen werden auch ohne die vorgeschriebenen Nachweise beschäftigt. Eine Grauzone, denn wer erwischt wird, muss Bußgeld zahlen.
Egal wie verschult und durchstrukturiert Studiengänge heute sind, Selbstorganisation und Disziplin gehören zum Studium immer dazu. Es muss für Klausuren gelernt und Hausarbeiten geschrieben werden. Die Zeit dafür müssen die Studis sich selbst einteilen. Da gibt es die einen, denen fällt das leicht. Die können sich eine Woche vor der Deadline entspannt mit Freunden treffen, weil sie eh schon alles fertig haben. Und dann gibt es die anderen, die eine Woche vor der Deadline vielleicht noch nicht mal angefangen haben. Weil zusammen am Ende doch alles einfacher geht, veranstalten Unis in ganz Deutschland regelmäßig die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie hat die jetzt wieder in Präsenz stattgefunden, zum Beispiel an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Da hat sich mein Kollege Ludger Fittkau mit Studierenden die Nacht um die Ohren geschlagen.
Nina Lenz ist fest entschlossen, die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten voll auszunutzen. Sie ist bereits um 18 Uhr da und will bis 1 Uhr nachts schreiben. Dann werden die mehr als 350 angemeldeten Studierenden im Bibliothekszentrum der Geisteswissenschaften der Goethe-Uni Frankfurt am Main in die Nacht entlassen. Nina Lenz konnte nicht tagsüber vorschlafen, sagt sie.
Vielleicht den ein oder anderen Kaffee trinken, aber vorschlafen funktioniert bei mir nicht so, deswegen halte ich einfach durch.
Ich wünsche euch allen hier und dort ein ganz herzliches Willkommen. Heute zur 13. langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten.
Anna-Katharina Elstermann, die Organisatorin der Veranstaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schreibzentrum der Goethe-Uni, begrüßt wenig später die Teilnehmenden in der Bibliothek und im Zoom-Chat.
Wie jedes Jahr findet die ja am ersten Donnerstag im März statt. Und das auch nicht nur hier an der Goethe-Uni, sondern auch an vielen anderen Hochschulen in Deutschland. Wir sind also irgendwie ganz gut mit vielen anderen verbunden.
Anna-Katharina Elstermann erklärt, wie der Abend ablaufen wird. Jeder kann sich auf 6 Etagen im Trakt der Geisteswissenschaftlichen Bibliothek der Uni einen Schreibtisch suchen oder sich von zu Hause per Zoom beteiligen. Zum Auftakt der Nacht ist der zentrale Bibliotheksraum allerdings gut gefüllt.
Ein großer Punkt auch in unserem Programm heute sind Beratungen, und zwar nicht nur Schreibberatungen, sondern auch Beratungen zu Methoden, Rechercheberatung zum Beispiel in der Bibliothek, wie man Literatur findet, oder eben auch Methoden für Forschungsarbeiten. Und wie funktionieren die heute? Wenn ihr hier seid vor Ort, dann kommt ihr bitte in den dritten Stock zur Infotheke und sagt einfach, was ihr möchtet. Eine Schreibberatung zu eurem Text oder ihr wollt gerne was zur BIP wissen. Da gibt es jemanden, der euch dann weiterleitet an unsere BeraterInnen.
Die sind den ganzen Abend da, in der Bibliothek und in der Videokonferenz. Nach der 20-minütigen Einführung herrscht große Bewegung im Treppenhaus, über das die 6 Etagen des Bibliothekskomplexes zugänglich sind. In der 5. Etage gibt es einen Flüsterbereich, hier darf leise gesprochen werden. In verschiedenen Arbeitsräumen gleich nebenan werden zusätzliche Workshops angeboten. Bis tief in die Nacht gibt es immer mal wieder auch Yoga- und Achtsamkeitsübungen, wenn die Konzentration nachlässt. In der 6. Etage wird Kaffee und ein kleines Buffet angeboten. Hier ist schon zu Beginn der Nacht einiges los. Man macht sich gegenseitig Mut.
Macht Spaß, dann leidet man nicht alleine.
Ja, sehr cool. Also ja, total nett.
2-3 Seiten wollen viele an diesem langen Abend schreiben.
Sagen wir mal 5 bis 8 wäre top. Ja, wenn die Deadline näher rückt, dann kommt so eine lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten perfekt.
Also ich versuche ehrlich gesagt auch eine Fragestellung zu entwickeln für eine Hausarbeit.
Nina Lenz freut sich auf die spezielle Ruhe, die nun einkehrt. Deswegen liebt sie es ohnehin, in der Bibliothek zu arbeiten.
Man ist auch nicht so abgelenkt. Zum Beispiel geht man nicht so oft ans Handy oder ist von anderen Einflüssen, wie zum Beispiel, wenn man mit jemand anderem zusammenlebt, der vorbeikommt oder sowas, abgelenkt.
Das Gute ist auch, am frühen Morgen des nächsten Tages ist nicht alles vorbei. Organisatorin Anna-Katharina Elstermann erklärt, wie es nächste Woche weitergehen könnte.
Heute kommt ihr alle ins Schreiben, schreibt an euren Hausarbeiten, Abschlussarbeiten oder anderen Texten. Aber wie sieht's nächste Woche aus? Müsst ihr alle wieder alleine zu Hause sitzen? Ist vielleicht blöd. Deswegen haben wir noch die digitale Schreibwoche am Start. Und das bedeutet, dass ihr einfach nächste Woche weiter mit uns schreiben könnt.
Die ganze Woche über sind die Mitarbeitenden weiterhin über den Zoom-Link der Lange Nacht erreichbar. Niemand muss alleine bleiben. Doch erst einmal kommt die lange Nacht. Die Vorfreude ist vielen anzumerken. Die Müdigkeit kommt erst später.
Campus und Karriere mit Sabrina Loy geht für heute zu Ende. Ciao und schönen Nachmittag.